Also das mutet ja schon so ein bisschen an, also es klingt irgendwie von der Rechtsform.
Diktatur.
Ja, es klingt leider nicht mehr so demokratisch.
Willkommen zu einer neuen Folge von Vollmeter. Heute mit meiner Frau Deborah und mir, Daniel Höhli, in einem neuen Format, das ehrlich gesagt noch keinen Namen hat, weil es so kurzfristig war. Wir reagieren im Grunde auf etwas, was da draußen passiert ist und uns bewegt hat. Und zwar auf das neue Video von Rezo. Rezo hat wieder zugeschlagen mit dem Video Rezo zerstört Corona-Politik. Wir haben uns das Ganze angeschaut und ja, haben jetzt so ein React darauf in Form dieses Podcasts gemacht. Und weil das Video zum einen natürlich einen Nerv trifft, wie viele Medien auch zu Recht schreiben, aber unterm Strich aus unserer Sicht deutlich zu kurz greift und vielleicht mehr Schaden als Gutes bewirkt. Und genau aus dem Grund wollen wir uns dem ein bisschen annehmen, ein bisschen drüber sprechen mit euch und sind super, super interessiert, eure Rückmeldung zu erfahren. Gerne direkt bei Telegram unter Vollmeter oder Oldschool bei Twitter ebenfalls unter Vollmeter. Und damit genug der Einleitung. Viel Spaß mit der neuen Folge von Vollmeter.
Wir sind live auf Sendung. Kann man das für einen Podcast live auf Sendung sagen?
Nee, eigentlich nicht.
Rezo, lass mal reden, habe ich mir hier notiert. Es ist saukalt und es passt eigentlich auch ganz, also in diesem Zimmer, weil wir es nicht vorgeheizt haben. Unser Fehler. Wir haben nur wenig Zeit, deswegen wollen wir sie gut nutzen. Und haben aber ein echt großes, wichtiges Thema, passend zum Klima in Deutschland sozusagen, diese Kälte in diesem Zimmer.
Ja, der Rezo hat mal wieder ein Video rausgehauen. Und es heißt auch Zerstörung, dieses Mal die Zerstörung der Corona-Politik.
Also nach der CDU und den Medien jetzt die Corona-Politik.
Das Video ist dieses Mal ein bisschen anders und auch nicht so lang, sind nur 13 Minuten. Was war denn dein erster Eindruck, als du das Video gesehen hast?
Also ich war ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, weil ich Rezo so undifferenziert und undurchdacht, ehrlich gesagt, in den beiden vorigen Zerstörungsvideos nicht erlebt hatte. Also ich war dahingehend überrascht und habe dann auch schnell gemerkt, okay, es ist ein neuer Kanal und es ist so aus dem Livestream raus von Twitch. Es ist also jetzt nicht das, wo er sich wochenlang oder monatelang intensivst mit vielen, vielen Quellen und so weiter drauf vorbereitet hat, sondern es ist etwas, wo er einfach mal vom Leder gezogen hat. So einfach, wie es halt so ein Rant, ne, wie es so über ihn kam. Er hat das ja nicht nur Rant genannt im Video, sondern Rage, also so richtig sich in Rage geredet. Das hört man ihm auch an und ja, für die jungen Leute funktioniert es, aber ich finde, ehrlicherweise ist das so, mutet das auf mich irgendwie schon auch krass ein Stück weit populistisch an, dass er die Methoden, die er gerade in diesem Medienvideo so sehr kritisiert hat, ein Stück weit auch selber anwendet und sich denen bedient. Und das finde ich dann doch schon irgendwie verblüffend.
Aber muss das auf YouTube nicht so sein? Ist das nicht so die YouTuber-Sprache bei solchen Themen?
Ja, kann sein. Und ich glaube, genau dann muss man sich aber auch fragen, okay, was bringt's? Also was bleibt da übrig, wenn Rezo erst die CDU, dann die Medien und dann jetzt die Corona-Politik, also sprich die Regierung, wenn er die einfach zerstört hat? Und dann?
Ja, immerhin hat er ja ordentlich Schlagzeilen damit auch gemacht, war an einigen großen Medien mit seinem Rant erwähnt in aller Ausführlichkeit. Und in dem einen Artikel habe ich gelesen, dass die Wissenschaftlerin und Moderatorin Maiteen Nguyen Kim daraufhin getweetet hat, Rezos Rant hat etwas, was sachlichen Berichten und wissenschaftlichen Warnungen fehlt, ein Ventil für den ganzen Frust. Die Wut von Wissenschaftsverweigerern klingt lauter als die Wut der Mehrheit. Deswegen trifft Rezo mal wieder einen Nerv. Zeigt sich in seinem Video also eigentlich der Frust vieler junger Menschen und er bringt den da schön zum Ausdruck?
Kann sein. Spannend. Hätte mich mal interessiert, ob MyLab das auch über eine Person gesagt hätte, die von den Querdenkern kommt. Mhm. Weil ganz ehrlich, das, was Rezo hier macht, erinnert mich schon sehr frappierend an Querdenker. Und das finde ich echt, wie gesagt, verblüffend. Also das sind genau diejenigen, mit denen Rezo wahrscheinlich am allerwenigsten zu tun haben will. Und selbst wenn man jetzt sagen würde, ja, das muss halt auf YouTube so sein. Ich glaube nicht, dass es auf YouTube so sein muss. Ich glaube nicht, dass man sich einem YouTube unterwerfen muss, einem menschengemachten Konstrukt. Wenn man dort erfolgreich sein will, kann man das natürlich tun. auf die Frage des Ventils drauf eingehend, also spannender Gedanke auf jeden Fall. Ich würde hier sagen, selbst wenn es ein Ventil ist, dann ist es aber leider kein gesundes. Ich sehe nicht, dass aus diesem Video etwas Positives entsteht. Und ich bin ein großer Fan davon, dass wir alle Ventile haben und brauchen. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz entscheidend, dass wir uns gesunde, konstruktive Ventile suchen und nicht destruktive. Und der Titel sagt ja schon eindeutig aus, dass es hier nicht um ein konstruktives Ventil geht, wenn es also ein Ventil sein soll.
Ja, also die Frage bleibt ja eigentlich, was ist Rezos Ziel? Ist die Zerstörung das Ziel? Wenn ja, dann hat er am Ende nur noch Schutt und Asche. Also wo will er eigentlich hin?
Keine Ahnung, müssten wir ihn fragen. Rezo, wenn du das jemals hören solltest, ich würde wahnsinnig gerne mit dir sprechen. Das meine ich ernst, ja. Denn es geht mir jetzt überhaupt nicht darum, genau das zu tun, was man erwarten könnte, nämlich Rezo wiederum zu bashen. Das ist nämlich das Bild, was ich beobachte. Ja, ich sehe, dass wir in Deutschland super stark in konservativ versus liberal aufgespalten sind. Also du musst dir überlegen, bin ich ein Konservativer oder bin ich ein Liberaler? Und dann bekriegt man sich. Ja, das hast du in den USA auf die Spitze getrieben mit Trump und Biden gesehen, dass du ein tief gespaltenes Land hast, wie wir auch in einem Podcast zuvor mit Cancel Culture schon lang und ausführlich besprochen haben. Und das Witzige ist, der einzige Gewinner, den ich in dem Moment sehe, sind die Medien, ja, weil die reiben sich die Hände und befeuern das Ganze natürlich schön munter, indem sie halt darüber berichten. Und dann kriegen sie halt ihre Klicks, Aufmerksamkeit, Reichweite und so weiter. Aber ansonsten ist niemandem damit geholfen.
Also aus meiner Sicht sind auch die Medien keine Gewinner, weil sie gerade auch ihre eigene Glaubwürdigkeit verspielen damit, wenn sie sich an solche Karten dranhängen.
Ja, das wäre wahrscheinlich dann so ein Rezo, der genau das kritisiert. Ne? Also wo wir wieder bei diesem Punkt wären. Also ich glaube, die Medien sollten wir uns definitiv mal in einer anderen Folge gründlich anschauen. Das ist ein riesiges Feld. Da werden wir jetzt heute in der Ausführlichkeit nicht zu kommen. Aber es wird natürlich klar, dass Social Media, genauso wie die traditionellen Medien, ob online oder anderweitig, der Ton wird rauer. Ne? Die Fronten verhärten sich. Das, glaube ich, kann man sehr deutlich sehen.
Ja.
Was man aus meiner Sicht auch sehen kann, im Grunde, was Rezo in diesem Video fordert und was mich so ein bisschen triggert, irgendwie auch dazu sagen, hey, lass mal drüber sprechen, ist diese komplette bedingungslose Unterwerfung der Regierung gegenüber der Wissenschaft. Oder besser gesagt der Naturwissenschaft. Ja, ich will da präzise bleiben. Und man merkt halt super, super deutlich, dass für Rezo die Wissenschaft, also die Naturwissenschaft in dem Sinne, das ist die absolute Handlungsmaxime. Das ist das, wonach wir alle unser Leben zu richten haben, weil das ist für ihn, das ist das Größte sozusagen, um nicht das Wort Wahrheit zu bemühen.
Ja, also mir hat sich da auch die Frage gestellt, welche Wissenschaft oder welche Wissenschaftler meint er denn? Denn da scheiden sich ja eigentlich auch schon die Geister. Die Querdenker sagen, es gibt noch andere Wissenschaftler, die gehört werden sollten. Auch hier Stichwort Cancel Culture, die nicht gehört werden. Diese Wissenschaftler meint Rezo sicherlich nicht.
Nee, ich meine, er hat ja in seinem Video die Zerstörung der CDU, da geht es ja um Umweltthemen vor allem, da hat er ja darauf hingewiesen, dass sich quasi die führenden Wissenschaftler weltweit erstmal sehr, sehr einig sind, dass der Klimawandel real ist, dass er existiert und dass er kommen wird, wenn, Punkt.
Ne? Ja, okay, aber hier geht es ja jetzt um Corona.
Ja, und da macht man halt auch, glaube ich, schnell aus, wer so die seriösen, ernstzunehmenden, führenden Wissenschaftler zu sein scheinen. Ich will das gar nicht so sehr alles in Frage stellen, aber natürlich macht sich Rezo da vielleicht auch ein bisschen einfach, das so zu sagen. Also ich glaube, das, was ich bei dir raushöre, ist dieses die Wissenschaftler zu sagen, hey lieber Rezo, warum differenzierst du nicht an der Stelle ein bisschen? Bist ein bisschen präziser und konkretisierst, wen du mit die Wissenschaftler meinst.
Ja, ich meine vor allem auch, dass es zwischen Wissenschaftlern ja auch unterschiedliche Meinungen geben könnte und dass da ja auch nicht unbedingt nur eine Richtung die klare Vorgabe sein könnte. Also ich erinnere mich zum Beispiel aber auch an Vorwürfe, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es in den Medien war, aber Vorwürfe, dass Wissenschaftler des RKI zum Beispiel zu den wichtigsten Politikern geworden wären. Also eigentlich das, wo Rezo sagt, da müssen wir hin, das wurde auch schon kritisiert in den vergangenen Monaten.
Mich erinnert das ein bisschen an Platon. Also Platon hat da mal so eine, kriege ich den Begriff leider nicht zusammen. Ich packe ihn in die Shownotes rein, aber Platon hatte so eine gewisse Vorstellung davon, wie ein Staat strukturiert sein sollte und sagte, im Grunde der vollkommenste Mensch soll an der Spitze sein. Und das war schon im Sinne von der, der am weitesten ist, der, der eigentlich am meisten erkannt hat und drauf hat und irgendwie.
Also Expertenregierung sozusagen.
Expertenregierung. Und gerade wenn wir halt über Klimawandel reden oder auch über eine globale Pandemie mit Corona und so, dann sind natürlich die Naturwissenschaftler, also die Virologen jetzt im Speziellen, glaube ich, sind halt die allerwichtigsten gerade. Ne? Und deswegen ist sozusagen, wir fixieren uns auf dieses eine Ding. Und was halt passiert ist, wir blenden alles andere aus in dem Moment. Also wir fixieren uns nur auf dieses Virus und sagen, alles, was wir tun, tun wir, um dieses Virus einzudämmen, koste es, was es wolle, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, das sagt Rezo, da müssen wir hin.
Genau, und ich finde halt witzigerweise könnte man auch argumentieren, und das tun auch viele andere, dass die Bundesregierung das sowieso schon tut.
Genau das meine ich doch. Viele sagen, genau da sind wir schon und dass es nicht in Ordnung ist.
Ja, und genau an der Stelle, glaube ich, würde es sich lohnen, wirklich mal differenzierter draufzuschauen. Und das, was Rezo tut, ist einfach nur sehr einseitig und unreflektiert an der Stelle Öl ins Feuer zu gießen.
Ja.
Also verblüffend daran finde ich halt die Beobachtung, Rezo kritisiert die Regierung und sagt, hey, ihr müsst unbedingt mehr wissenschaftsgehörig sein. Und Querdenker zum Beispiel kritisieren die Regierung und sagen, hey, ihr seid viel zu wissenschaftsgehörig. Und so kann man eben auf denselben Sachverhalt sehr unterschiedlich draufschauen. Interessant finde ich eine Perspektive, die in dem Ganzen überhaupt nicht vorkommt eigentlich und die ich mir zum Beispiel viel mehr wünschen würde. Und die hat Margot Käßmann ins Spiel gebracht und auch andere Prominente, nicht nur die, aber die hat das einmal so gesagt, dass es auch bei Tagesschau im Januar aufgegriffen wurde. Und zwar forderte sie, dass die Regierung bei den Entscheidungen über Corona-Maßnahmen ab sofort genauso viele Familienexperten mit am Tisch sitzen müssen wie Virologen. Und das finde ich halt einen ganz neuen Aspekt, den ich halt total wichtig finde, weil, Zitat, sonst werden Maßnahmen verabschiedet, die Familien endgültig fix und fertig machen. Ein Aspekt, den ich jetzt so bei Rezo zum Beispiel gar nicht gehört habe, auch nicht verwunderlich, er ist meines Wissens nach nicht verheiratet und hat auch keine Kinder und dementsprechend keine Familie. Deswegen interessiert ihn das, glaube ich, deutlich weniger. Er selber hat ja auch, wie er in dem Alles-Gesagt-Podcast von Zeit gesagt hat, überhaupt keine Probleme damit, einen ganzen Tag lang nicht aus dem Haus zu gehen. Das heißt, mal so ein paar Tage einfach im Haus zu verbringen, ist für ihn kein Problem. Und dementsprechend schaut er auf die gleiche Situation wie wir alle ganz anders drauf, als wir es jetzt zum Beispiel tun, die zwei Kinder haben.
Ja gut, das sind dann auch wieder nur zwei Perspektiven. Es gibt vielleicht noch 20 andere. Vielleicht sind die Familien auch nicht die einzigen, die bei den politischen Corona-Entscheidungen in irgendeiner Weise untergehen. Was fehlt den Politikern dann an Einblicken? Weil man kann ja schon den Eindruck gewinnen, dass die Politiker nicht so wirklich den Bezug zum alltäglichen Leben der Bürger kennen oder haben.
Ja, ich glaube, in so einer Pandemie ist es auch wahnsinnig schwierig, diesen Einblick zu haben. Und trotzdem ist es natürlich richtig, genau das irgendwo auch zu fordern. Und ich sage ja auch nicht, dass Margot Käßmann zum Beispiel mit diesem Blick auf Familien, wo wir uns mit identifizieren können sozusagen, dass das jetzt die Lösung ist, das zu ergänzen. Sondern ich will damit nur beispielhaft aufzeigen, dass wir halt alle so einen blinden Fleck haben. Und es wäre definitiv hilfreich, wenn wir versuchen würden, möglichst allumfassend, möglichst ganzheitlich draufzuschauen. Das ist so ein bisschen wie die Abwägung zwischen betriebswirtschaftlichem Schaden und volkswirtschaftlichem Schaden. Weil du Letzteres nicht messen kannst, nimmst du Ersteres selten in Kauf. Aber Zweites passiert halt ganz, ganz häufig, ne? Und also dann hast du plötzlich Leute, die alleine sind, die Angst haben, die in Depressionen kommen und so weiter. Also du hast definitiv ganz viele Probleme, die entstehen können, wenn man das eben nicht Offensichtliche nicht auch in den Blick mit versucht zu nehmen.
Ja, und die Folgen würde man wahrscheinlich erst später sehen, als wenn man jetzt die Wirtschaft komplett runterfahren würde. Und auch da lässt sich das dann vielleicht nicht so eindeutig klar auf die Corona-Politik zurückführen.
Also mal zurück auf das Video zu kommen. Ich finde es immer easy, zu Hause warm zu sitzen, sich von seinen Fans feiern zu lassen, ohne irgendwelche Konsequenzen für die Rants zu spüren. Außer jetzt den Applaus von den Fans, ja, die jetzt, glaube ich, jedem Ego schmeicheln dürften. Er kritisiert zum Beispiel dann, und das fand ich so auch einen merkwürdigen Punkt, er kritisiert, wie langsam die Politik die Maskenpflicht eingeführt hat, nachdem ja schon super lange vorher klar gewesen sei, dass Masken so wichtig sind. Witzigerweise habe ich diesen Punkt ganz anders wahrgenommen, nämlich, dass die Maskenpflicht dann doch schon relativ schnell kam, aber auch klar war in dem Moment, wo sie kommen wird, dass es einen riesen Aufschrei geben wird, weil am Anfang dachte man halt, also ich habe irgendwie die Bundesregierung als recht schnell umdenkend oder umlenkend wahrgenommen in der Angelegenheit. Ich weiß nicht, wie du dich daran erinnerst.
Ja, weder noch eigentlich. Ich verstehe schon in gewissem Maße seine Wut und seine Enttäuschung, die ja auch nicht nur für ihn, sondern für wahrscheinlich sehr viele Menschen steht. Und ich kann auch sehr gut die Kritik nachvollziehen, dass Dinge zu langsam gemacht werden oder Politiker allgemein nicht so richtig handeln wollen und es sich zu leicht machen. Das finde ich schon auch, diese Kritik finde ich schon in irgendeiner Weise auch berechtigt. Vor allem stört mich, wenn Politiker für ihr eigenes Handeln keine Verantwortung übernehmen wollen. Und da hat er ja auch einige Beispiele angeführt in seinem Video. Das finde ich auch, ist etwas, was als Politiker nicht geht. Ich finde, es ist nicht leicht, in einer Pandemie oder einer Krise wie dieser Politiker zu sein. Und es lässt sich immer sehr leicht reden von außen. Aber das ist nun mal auch Teil des Jobs Politiker. Und in der Krise sehen wir dann auch sehr viel davon, was für ein Mensch hinter dem Politiker steht. Und da stehen jetzt nicht alle Politiker in gutem Licht. Auf der anderen Seite empfinde ich genauso auch viele Reaktionen der Bürger als überzogen oder auch unbarmherzig, weil es natürlich auch völlig unmenschlich ist zu erwarten, dass die Politiker in einer Situation, die sie noch nie hatten und in der sie schnell Entscheidungen treffen müssen, alles korrekt machen und keine Fehler machen. Also wenn wir ein Land haben, in dem wir erwarten, dass Politiker keine Fehler machen, dann frage ich mich, wo wir eigentlich gelandet sind, weil das kann halt keiner fehlerlos bleiben. Für mich bleibt dann die Frage, was wäre denn die Lösung? Also Rezo bleibt uns da leider die Antwort auch schuldig. Nicht, dass er die jetzt liefern müsste, aber wenn er halt nur kritisiert und dem nichts entgegensetzt, dann bleibt ja ein Vakuum.
Absolut. Das meinte ich auch eingangs zu sagen, jetzt zerstört er irgendwie alles und dann ist die Frage, was bleibt übrig? Und da weiß ich nicht oder ich glaube nicht, dass Rezo uns und damit sich selbst auch einen allzu großen Gefallen tut, wenn er da irgendwie alles munter erstmal zerstört, in der Hoffnung, also ich glaube schon, dass seine Hoffnung ist, dass es dann alles besser wird.
Mit der Kritik jetzt.
Ja, also ich glaube schon, dass seine Hoffnung zum Beispiel bei der Umweltkrise, auf die wir hier zusteuern oder in der wir uns befinden ein Stück weit, dass seine Hoffnung ist, dass irgendwie noch Leute ans Ruder kommen, die das Ruder rechtzeitig rumreißen. Und von dem her unterstelle ich ihm da eine positive Absicht. Ich glaube nur jetzt in diesem letzten Video vor allem, dass das nicht wahnsinnig förderlich war. Also er geht auf die Korruptionsfälle der CDU ein, du hast das eben auch angesprochen, zu sagen, hey, da werden einige Politiker, bekleckern sich jetzt nicht gerade mit Ruhm in der Zeit. Und das stimmt und das darf man auch aufs Schärfste verurteilen, denke ich. Letztendlich sollte man aber nicht den Fehler machen, es zu verallgemeinern und dann von die CDU zu sprechen und schon gar nicht zu vermuten, dass die stärkste Oppositionspartei auf Bundesebene, nämlich die AfD, so viel besser wäre oder die FDP oder die Linke, um mal in der Reihenfolge des letzten Bundestagswahlergebnisses zu bleiben. Ne? Also letztendlich, finde ich, zeigen die Korruptionsfälle einfach nur auf, dass wir Menschen, alle, wir Deutschen, nicht weniger korrupt sind als andere Länder.
Ja, nur dass hier größere Summen fließen als in anderen Ländern, ne? Bei so einem Korruptionsskandal.
Ja, definitiv. Nur ich will da jetzt gar nicht so sehr vergleichen zu sagen, wer ist jetzt hier der noch korruptere sozusagen. Also ich.
Ja, darum geht's natürlich nicht.
Genau. Also ich meine, klar ist natürlich, dass wir in Deutschland bislang einfach, wir dachten häufig, dass die deutschen Politiker alles ganz, ganz tolle Menschen wären. Und der Anspruch heutzutage ist ja auch brutal hoch. Ja? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, in die Politik zu gehen und dann weiß, da draußen sitzt so ein Rezo, der hier rumrantet, also macht jetzt auch nicht so wahnsinnig Bock, weil so wie du gesagt hast, man muss ja auch mal in der Lage sein, Fehler machen zu dürfen. Also Korruption, nee, das ist kein Fehler, das ist absolut nicht in Ordnung. Bin ich 100% bei Rezo. Aber die Art und Weise, wie er jetzt die Korruption einzelner Politiker auf die gesamte CDU überträgt und wie er aus diesem Ding noch andere Sachen heranzieht, wo er in der Summe einfach überhaupt kein einziges gutes Haar an irgendetwas lässt, wo ich mir denke, nach wie vor, wenn wir Deutschland mit anderen Ländern vergleichen, ich bin nicht so ein riesen Fan von Vergleichen, aber manchmal hilft es auch ein bisschen, dann glaube ich schon, dass wir in Deutschland fürs Erste eigentlich relativ gut durch diese Pandemie gesteuert sind, trotz all dieser vielen Dinge, die er und auch ich zu Recht kritisieren und als verbesserungswürdig betrachten.
Ja, wenn man Rezo so zuhört, dann kann man ja aber auch schon den Eindruck gewinnen, dass er meint, würden wir uns der Wissenschaft komplett unterordnen, dann gäbe es eine richtige Antwort, die dann sehr klare bestimmte Maßnahmen zufolge hätte, die dann aber auch umgesetzt werden müssten, radikal, oder? Wäre das nicht die Schlussfolgerung?
Wahrscheinlich. Und wahrscheinlich ist die Schlussfolgerung, also würde ich dich jetzt fragen, aber für mich mutet das viel zu simpel gedacht an.
Ja, ich stelle mir das auch nicht so einfach vor. Also ich bin ja kein Experte, weder Virologe noch Politiker. Aber ich denke, wenn es so eine richtige, simple Antwort gäbe, warum probieren dann alle Länder irgendwie ihre eigenen Strategien aus? Also dann müsste ja jemand diese Antwort entdeckt haben und alle würden nachfolgen, oder?
Naja, also wir in Deutschland haben ja den Drosten, ja. Das ist ja, wie wir alle wissen, der allerbeste weltweit. Und wenn wir alle dem folgen würden, dann wäre, glaube ich, schon die Pandemie schon längst ausgerottet und es hätte keine dritte Welle und vielleicht auch keine zweite Welle. Ich überspitze jetzt natürlich.
Ja, und dann wäre aber auch die Schlussfolgerung, dass dann die Regierung noch viel härter eingreifen müsste, was die Maßnahmen und Einschränkungen und so weiter betrifft und die Freiheitsrechte deutlich eingeschränkt werden würden.
Okay, wir versuchen jetzt mal, wir lassen uns auf Rezos Weg ein, sozusagen, so es denn Rezos Weg ist. Und du denkst jetzt einfach nur weiter und sagst, hier, lieber Rezo, mach dir mal Gedanken, was das bedeuten würde. Weil wenn wir denn eine hundertprozentige Naturwissenschaftsobrigkeit hätten, der wir folgen müssen oder folgen, egal ob wir folgen wollen oder nicht, wir müssen es, dann müssen wir das ja auch durchsetzen. Viele werden sich dagegen auflehnen. Wie gehen wir gegen die vor? Mit knallharten restriktiven Maßnahmen.
Ja, mit Strafen oder was weiß ich.
Ja, also und die Strafen müssen natürlich abschreckenden Charakter haben. Das heißt, da müssen Leute an den, also oder wie auch immer, also da muss auf jeden Fall sehr, sehr hart durchgegriffen werden, damit man quasi diese Autorität dadurch auch hat.
Damit es auch wirksam ist.
Also das mutet ja schon so ein bisschen an, also es klingt irgendwie von der Rechtsform.
Diktatur.
Ja, es klingt leider nicht mehr so demokratisch. Ich habe jetzt echt wenig Lust, das zu sagen, weil es macht mir irgendwie keine Freude, aber ich versuche jetzt gerade zu überlegen, wie denn Rezos Szenario auf die Spitze getrieben oder konsequent umgesetzt, so wie es denn in was Positives münden könnte. Sehe aber jetzt erstmal natürlich da eine ganz, ganz große Gefahr in dem, was er da eigentlich fordert.
Ja, er würde jetzt vielleicht entgegnen, dass man so gute Aufklärungsarbeit, auch Medienarbeit leisten müsste, dass die Leute dann von selber sich entsprechend verhalten würden, den wissenschaftlichen Erkenntnissen folgend.
Das wäre aber dann wiederum ein totaler Widerspruch zu dem, was er im Video sagt. Nämlich als ein CDU-Politiker sagte hier, ich appelliere an die Eigenverantwortung der Bürger, da spottet Rezo regelrecht darüber und sagt sowas Bescheuertes, ja. Und ich fand es aber so witzig, weil Heribert Prantl, ehemals von der Süddeutschen Zeitung, bei SWR 1 hat er am 24. Februar genau das Gleiche gefordert, in einem Kontext, in dem er die Einschränkung der Freiheitsrechte durch die Maßnahmen der Bundesregierung beklagt hat. Also er hat, wie Rezo auch, die Bundesregierung scharf kritisiert, hat sich in diesem Talk auch von Querdenkern wiederum distanziert, ist also wahrscheinlich weder bei Rezo noch bei den Querdenkern. Und sagt aber, ja, also ich wünsche mir da mehr Eigenverantwortung, dass uns das zugetraut wird. Und das hat Rezo aber stark kritisiert. Und genau aus dem Grund hätte ich eigentlich viel stärker abgeleitet, dass er sehr viel stärker für strengere Verbote ist und für härtere, konsequente Durchsetzung von dem Ganzen. Also es wäre widersprüchlich, mutet es für mich an, zu sagen, und dann appelliere ich am Ende an das Volk, dass es doch bitte den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen folgen soll.
Ja, stimmt. Aber dann würde das ja bedeuten, dass Rezo eigentlich den Politikern, die er hier so stark kritisiert und denen er nachsagt, dass sie so gar keine Skills haben, denen noch mehr Macht einräumen möchte.
Ne, denen nicht, aber den anderen Politikern, die quasi eher auf seiner Linie sind.
Ja gut, die sind aber gerade nicht an der Macht.
Ja, denen will er ja aber, glaube ich, zur Macht verhelfen irgendwie. Also vielleicht wäre das ja eine gute Frage, die man Rezo auch stellen könnte und die wir uns natürlich selber auch stellen müssen, nämlich die Frage, was wir von der Politik oder was wir von der Bundespolitik im Speziellen eigentlich für unser Land erwarten.
Ja, ich habe mir auch notiert die Frage, was sind denn die Interessen der Bevölkerung? Weil ein Punkt wäre sicher zu sagen, die Regierung soll die Interessen der Bevölkerung ernst nehmen und darauf eingehen. Und ich glaube, dass das eine Frage ist, die nicht so leicht zu beantworten ist. Was sind die Interessen der Bevölkerung und wie kann eine Regierung darauf angemessen eingehen?
Ich würde auch mal vermuten, dass wir halt in einem Zeitalter leben, in dem das immer fragmentierter ist. Also früher nennen wir die Sinusmilieus zum Beispiel. Früher gab es deutlich weniger Sinusmilieus, also Gruppierungen, die Eigenschaften haben, die uns vereinen. Ja, wo wir sagen, der eine ist eher so ein bisschen traditionell, der andere ist ein bisschen hedonistischer veranlagt und wie auch immer. Und auch diese Sinusmilieus werden immer fragmentierter und die Richtung ist klar. Wir als Gesellschaft werden immer fragmentierter, es wird immer kleinteiliger. Im Digitalen würde man sagen, immer personalisierter. Alles wird auf mich als Individuum zugeschnitten. Und dann hast du halt auch diese Zerstrittenheit, weil du dich eben nicht mehr einigen kannst, weil die Interessenslage so unterschiedlich geworden ist.
Dazu kommt vielleicht auch noch, dass bestimmte Werte mit unterschiedlichem Inhalt gefüllt werden, wie zum Beispiel der Wert Freiheit, der ja generell sehr hoch gehalten wird. Für den einen bedeutet, alles tun und lassen zu können, was man möchte, also im Sinne von Individualität. Und für den anderen, da aber auch noch gewisse Grenzen dran geknüpft sind oder moralische Vorstellungen, wo die Freiheit ihre Grenzen findet. Also ich glaube, Freiheit kann man sehr, sehr unterschiedlich verstehen und füllen.
Definitiv ein spannender Punkt, darüber nachzudenken, wie wir Freiheit verstehen können. Ich glaube, bevor wir dazu sehr, also es ist schon definitiv Meta-Ebene, deswegen passt es auch zu voll Meta. Ich würde einen Gedanken noch mit reinbringen wollen, den ich halt super wichtig und spannend finde. Nämlich, ich glaube, viele haben Freiheit gar nicht so sehr im Blick. Also Heribert Prantl zum Beispiel, ja, hat in dem SWR-Talk, also hat ein ganzes Buch wohl dazu geschrieben, Not und Gebot heißt das. Habe ich nicht gelesen, aber in dem SWR-Talk geht er eben darauf ein und zeigt eben auf, dass für ihn quasi das Gegenüber zu Sicherheit die Gesundheit ist oder umgekehrt, das Gegenüber zu Gesundheit die Sicherheit ist, dass das so die Paare sind, die im Konflikt miteinander stehen. Und das hat mich damals voll irritiert, weil ich dachte so, für mich ist das, was die Regierung macht, ist ein komplettes Sicherheits- und Gesundheitsunterwerfendes Handeln sozusagen als die Maxime, das zu gewährleisten, auf Kosten der Freiheit. Das heißt, die Abwägung ist genau das, nämlich Freiheit versus Sicherheit / oder plus Gesundheit.
Ja, hätte ich jetzt auch eher so gesagt.
Und von dem her ist es definitiv wichtig, sich Gedanken zu machen, zu sagen, welche Werte sind uns wichtig, bin ich voll bei dir. Und ich finde halt in der ganzen Diskussion, ja, wie sie auch geführt wird, mit welcher in der Schärfe sie geführt wird, so zerstritten und emotional aufgeladen, da ist doch das, was am meisten drunter leidet, unterm Strich Einigkeit, Recht und Freiheit. Und vor allem die Wahrheit, denn ganz ehrlich, was ist schon Wahrheit?
Was ist denn Wahrheit?
Ja, das ist echt mies, wenn man...
Anderes Thema.
Genau, ja. Wenn man die Fragen dann zurückgestellt bekommt. Ganz, ganz schwierig, ja. Aber ich glaube, es ist halt wichtig, zumindest darum zu ringen. Und vielleicht dieses eine Zitat gebe ich gerne mal zum Besten, nämlich als Journalist ist es ja mein Bestreben, der Wahrheit so nah wie möglich zu kommen. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, auch wenn die Wahrheit in solchen Debatten oder ich weiß nicht, ob man es überhaupt Debatten nennen kann, ja, weil das ist überhaupt keine Debattenkultur mehr, die gerade irgendwie stattfindet, habe ich den Eindruck, aber wenn die sehr stark drunter leidet.
Ja, und ich würde jetzt mal spontan sagen, um der Wahrheit möglichst nahe zu kommen, muss man auch den Menschen nahe kommen. Und das ist etwas, was gerade nicht passiert, weder von politischer Seite noch von Leuten, die ihre Stimme in der Öffentlichkeit erheben, sei es jetzt auf YouTube oder sonst wo. Wir sind momentan alle sehr gezwungenermaßen natürlich distanziert, aber die Art und Weise, wie da Öffentlichkeit gemacht wird und öffentlich kommuniziert wird, die verschärft das natürlich noch. Und wenn wir nicht mehr die Fähigkeit besitzen, uns jemandem zuzuwenden, dem auch zuzuhören und seine Perspektive einzunehmen, wird das mit der Wahrheitsfindung, glaube ich, sehr, sehr schwer.
Also nicht nur wird das mit der Wahrheitsfindung sehr, sehr schwer. Mich würde interessieren, wohin würde das münden, dass wir nicht mehr einander zuhören, aufeinander eingehen? Du appellierst ja daran zu sagen, hey, das ist wirklich, wirklich wichtig. Warum ist das wichtig? Also ist es, ne?
Weil das uns unsere eigene Menschlichkeit vor Augen führt und weil das ganz viel mit Würde zu tun hat, auch so ein Thema, was man mal in der Tiefe diskutieren sollte.
Huiuiui, okay, wir haben einige große Werte und Worte, die wir definitiv die nächsten Folgen mal gründlicher beackern sollten. Du hast die Menschlichkeit angesprochen, die Würde angesprochen. Rezo hat etwas Interessantes getan, um auch da wieder nochmal drauf zurückzukommen. Und zwar hat er beim Thema Impfen Horst Seehofer zitiert, der gesagt hat, auf die Frage, ob er sich mit AstraZeneca impfen lassen möchte, also ich will mich ja nicht bevormunden lassen. Und dann sagte Rezo, ja, du kannst es nicht mal kindisch nennen, das ist ein neues Level, das ist mehr als dumm. So ein Verhalten ist nicht kindisch, so ein Verhalten ist nicht dumm, so ein Verhalten ist menschenfeindlich. Das wiederum ist für mich jetzt nicht gerade so eine würdevolle Debatte. Er spricht der Horst Seehofer damit seine Menschlichkeit sozusagen ab.
Ja.
Und was er doch im Grunde damit sagt, ist, es gibt ja eigentlich nur eine Möglichkeit auf dieses Thema, nämlich sich impfen zu lassen. Und das fand ich so lustig, weil wenn du das dir mal überlegst, was Rezo hier sagt, ja, dann ist das im Grunde, ist dieses Video...
Impfwerbung.
Ja, es ist, genau, es ist die beste Impfkampagne, die sich die Bundesregierung, ausdenken kann. Also, ne, ich würde mal sagen, so Querdenker könnten jetzt darüber munkeln, ob Rezo am Ende nicht von der Regierung dafür bezahlt wurde. End of Ironie. Also ich finde jedenfalls seine Schlussfolgerung so krass überzogen. Das hat mich wirklich, wirklich erstaunt, dass sich jemand, der sich ja voll und ganz der Naturwissenschaft unterwerfen will, also ne, eine recht rationale Angelegenheit, so sehr emotional darauf reagiert. Und die Mai von MyLab hat ja irgendwie dann auch in diesem Tweet versucht, das so irgendwie positiv zu drehen und so weiter, was ich interessant finde, wie gesagt. Ich fand es einfach nur schade und fand da halt zum Beispiel seine vorigen Zerstörungsvideos erstmal deutlich substanzieller im Vergleich.
Ja, das geht mir auch so. Aber ich finde, also MyLab hat ja nicht versucht, das zu drehen, sondern sie hat das, glaube ich, versucht zu erklären, was da passiert. Und die Wut, die einem da entgegenschlägt, die ist ja einfach da. Und die muss man ja auch in zumindest in irgendeiner Weise ernst nehmen. Auch die Querdenkerbewegung, das ist einfach Wut. Und wenn die nicht ernst genommen wird, dann wird die irgendwo anders ihren Ausdruck finden. Also das komplett zu unterdrücken, ist ja auch keine Lösung. Also wir können nicht immer rational sein, das meine ich damit.
Okay, wichtiger Zusatz, weil klar, komplett zu unterdrücken, genau das Gegenteil ist definitiv wichtig. Das, was du gesagt hast, dass wir einander wahrnehmen, dass wir einander ernst nehmen, aufeinander zugehen, zuhören, definitiv. Ich stelle mir das gerade super spannend vor, ja. Ich würde wahnsinnig gerne mal so einen Querdenker und Rezo zusammen in einem Raum haben. Und vielleicht werden die quasi Best Friends, wenn sie die Regierung bashen und dann irgendwie Worst Enemies, wenn sie anfangen über, wie sie sich dann, nachdem die Regierung quasi weg ist, sich die neue Regierung vorstellen oder so.
Ja, und dann merken, dass es nicht so einfach ist.
Aber genau da, also mir ist es ein Anliegen, dass wir darüber nachdenken, wie können wir sachlich bleiben bei dem Ganzen. Also natürlich darf man auch emotional werden und du hast völlig recht, wir sind halt nur mal emotionale Wesen und es bringt überhaupt nichts, sich einzubilden, als ob wir es nicht wären. Definitiv, es bringt uns nur in dem Moment nicht weiter. Und da finde ich es halt ganz, ganz wichtig, dass wir noch gesprächsfähig miteinander bleiben.
Und wie kann man das schaffen? Das ist jetzt doch die Frage der Fragen.
Naja, also Rezo zum Beispiel, ja, Rezo könnte ja unser Gesprächsangebot annehmen und könnte sagen, alles klar, ich komme zu Vollmeta und wir sprechen miteinander. Ich habe jetzt nicht ernsthaft die Erwartung, dass er das tun wird, aber es wäre natürlich schon nice.
Und über Rezo hinaus. Gibt ja noch andere Menschen, die sich Gedanken machen und diskutieren.
Also ich muss drüber nachdenken, was du gesagt hast, dass Mighty Nguyen Kim, hey, das klingt wie Mighty, das englische Wort Mighty. Wow. Was Mighty über Ventile gesagt hat. Also ich glaube tatsächlich, dass es helfen würde, sich mehr Gedanken zu machen über, wie kann ich Dinge kanalisieren, wie kann ich gesunde Ventile schaffen. Aber ich habe jetzt ehrlicherweise auch nicht die 1, 2, 3 schnellen Lösungen parat, wie die jetzt konkret aussehen könnten. Was ich mir allerdings wünschen würde, ist, dass unsere Mutti, also Angie Merkel, dass sie
sich... Die Frau in Berlin, sagt unser Sohn immer.
Genau, dass die sich öfter mal mit uns, also jetzt in dem Fall nicht mit uns beiden, warum, aber auch da, herzliche Einladung, dass sie sich öfter mal mit uns unterhält, so mit den Normalsterblichen. Weil immer wenn sie das tut, dann bekommt sie auch ganz schön viel Wut ab von den Leuten da draußen, ne? Und ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, zu spüren, huch, da ist ja was, Thema Pflegenotstand und so, wo ja auch Rezo völlig zu Recht dann auf das Video wieder von Joko und Klaas eingangs darauf hinweist. Also definitiv ist das ein Bereich, der viel zu wenig Beachtung findet und wo wir eben immer wieder auch nochmal nachbohren, nachhaken müssten und umgekehrt die Regierung, glaube ich, einen deutlich besseren Job machen könnte, Dinge proaktiv uns zu erklären und nicht in irgendwelchen nächtlichen Sitzungen völlig übermüdet uns am nächsten Morgen mit irgendeiner völlig überraschenden Idee konfrontiert, wo wir alle uns erstmal im Kopf kratzen und sagen, huch, wie ist das denn jetzt passiert?
Ja gut, aber das gilt ja für alle Politiker, nicht nur für die Angie.
Ja klar, aber ich glaube schon, dass sie da eine ganz besondere Herausforderung hat. Also vielleicht verbringt sie momentan einfach so viel Zeit mit Gesprächen mit Drosten, Wieler und Co., anstatt sich ein bisschen mehr Zeit vielleicht auch für uns zu nehmen, um ins Gespräch zu gehen. Also ich glaube wirklich, viele von uns fühlen sich einfach nicht gehört, fühlen sich unverstanden. Und das mündet dann halt in so eine Unmut wie von einem Rezo und wie von gewissen anderen Leuten, also würde ich es mir ein Stück weit vielleicht auch erklären, mit Existenzängsten, mit Sorgen, mit Nöten. Und wenn die nicht ernst genommen werden, dann kippt das irgendwann in eine sehr ungesunde Richtung. Und genau das wünschen wir uns definitiv nicht. Ich glaube, das wünscht sich auch Rezo nicht. Und Rezo hat am Ende gesagt, ja, nicht handeln ist das Schlimmste. Ja, und genau deswegen nehmen wir zum Beispiel jetzt diesen Podcast auf, obwohl wir es ehrlicherweise gerade zeitlich nicht drin hatten oder nicht vorhatten, jetzt darüber speziell zu sprechen.
Ja.
Also ich möchte zum Ende nochmal auf einen Punkt von Rezo eingehen. Und zwar zu seinem Höhepunkt in dem Video von Rezo, als er über die CDU sagt, dass es so ein Haufen inkompetenter Dullis, wie krass die keine Skills im Leben haben, wie krass wir alle besser deren Job machen könnten als die. Safe, Alter, sagt er. Und ich finde halt, in dem Moment so, hörst du das eigentlich nicht, Rezo, wie du redest? Also, ich hätte eine Frage an Rezo, die gebe ich auch gerne mal so in die Runde. Rezo hat in seinem Video noch am Ende gesagt, hier die tiefe Respektlosigkeit vor wissenschaftlichen Erkenntnissen, vor den Prinzipien der Logik, vor rationalem Denken, vor Naturgesetzen. Und ich frage dich, Rezo, woher kommen diese Naturgesetze? Und ich finde, vor der Antwort dieser Frage sollten wir Respekt haben.
Think about it.
Voll Meta. Danke fürs Zuhören. Ciao.
Tschüss.